Ja, liebe Geschwister, schlagt gerne mit mir zu 1. Mose 14 auf. Wir werden heute fortfahren in der Reise mit Abraham und wir werden zu Beginn die ersten 12 Verse lesen. Im Verlauf der Predigt werden wir uns durch das ganze Kapitel dann durcharbeiten. Aber für den Einstieg lesen wir Genesis 14, die Verse 1 bis 12. Und dort steht in Gottes heiligem Wort: Und es geschah in den Tagen Amraphels, des Königs von Sinia, Arios, des Königs von Elasar, Kedorlaomers, des Königs von Elam und Tidals, des Königs von Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsha, dem König von Gomorra, Shiniab, dem König von Adama und Shemeba, dem König von Zeboim. Und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Alle diese verbündeten sich und kamen in das Tal Sidim, das ist das Salzmeer. 12 Jahre hatten sie Kedorlaomer gedient und im 13. Jahr empörten sie sich. Und im 14. Jahr kamen Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaim bei Asteroth-Kanaim und die Susim bei Ham. Und die Emim in der Ebene von Kirjataim und die Heroiter auf ihrem Gebirge Seir, bis El Paran, das an der Wüste liegt. Und sie kehrten um und kamen nach En Mishpat, das ist Kadesh. Und sie schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter und auch die Amoriter, die in Hatzitzon Zamar wohnten. Und es zogen aus der König von Sodom und der König von Gomorra, und der König von Adama und der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, und sie stellten sich gegen sie in Schlachtordnung auf im Tal Sidim. Gegen Kedorlaomer, den König von Elam, und Tidal, den König von Goyim, und Amraphel, den König von Sinia, und Arioch, den König von Elasar. 4 Könige gegen die 5. Das Tal Sidim war aber voll von Erdharzquellen. Und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen dort, und die übrigen flohen ins Gebirge. Und sie nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Speise und zogen davon. Und sie nahmen Lot, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. In den bisherigen Predigten über Abraham konnten wir sehen, wie Gott ihn aus Ur herausgerufen hat, wie er als Anbeter und Pilger lebte und wie der Herr selbst ihn dann bewahrte, als er in der Hungersnot strauchelte. Nun führt uns der Geist Gottes in das Kapitel, das uns auf den ersten Blick wie eine trockene Chronik erscheinen mag. Namen von Königen, Bündnisse, Feldzüge, Kreuzzüge. Doch gerade hier will Gott unsere Herzen lehren, dass der Glaube nicht nur im Stillen geprüft wird, sondern tatsächlich auch mitten im Lärm dieser Welt. Nicht nur in persönlichen Entscheidungen, sondern auch dort, wo Reiche wanken und wo Menschen unter die Räder kommen. Und während vieles in diesem Kapitel nach Politik und Krieg klingt, setzt Gott selbst die Überschrift darüber, wie wir später auch lesen werden. Er sagt: Gott der Höchste. Er ist der Besitzer der Himmel und der Erde, der Schöpfer, und er ist der Abrahams Feinde in die Hand von ihm gegeben hat, der Retter, und er ist der Befreier. Und wenn wir Genesis 14, also recht hören wollen, dann dürfen wir uns nicht in diesen ganzen Nebensätzen verlieren, sondern wir müssen unseren Blick festhalten auf den, der in diesem Text am meisten zählt. Und das ist der Höchste, der alles erschaffen hat und alles errettet. Denn in Genesis 14 steht Abraham plötzlich zwischen zwei Reichen, zwischen Sodom und zwischen Salem. Er steht zwischen Beute und er steht zwischen Segen, zwischen einer Welt, die Seelen kaufen will, und dem König, der Brot und Wein bringt. Und eben dort, in dieser Spannung, da wird offenbart, woran das Herz tatsächlich hängt. In Genesis 14 erleben wir zunächst eine Welt im Aufruhr. 4 Könige schlagen 5. Städte werden geplündert und Lot wird gefangen weggeführt. Abraham hört davon, zieht mit einer kleinen Schar ihm nach und befreit Lot. Und auf dem Rückweg begegnen ihm 2 Könige, der König von Sodom und Melchisedek, der König aus Salem und Priester Gottes des Allerhöchsten. Abraham empfängt Segen und Brot und Wein und er widersteht der Versuchung, sich von Sodom reich machen zu lassen. Und den vorliegenden Text möchte ich mit euch in 4 Abschnitten durchgehen. Das ist erstens eine Welt in Aufruhr und ein Pilger mittendrin. Zweitens, Abrahams Glaube wird tätiger Mut. Zweitens, 2 Könige, 2 Reiche und 2 Angebote. Und viertens, Abrahams heiliges Nein und das Geheimnis der Standhaftigkeit. Mein Anliegen ist es heute, dass wir erkennen, wenn Gottes Volk zwischen den Reichen dieser Welt und dem König des Himmels steht, dann zeigt sich, woran das Herz hängt. Ob an Beute oder an Segen, ob am Sichtbaren oder an dem Unsichtbaren, an Sodom oder Salem. Und gerade hier lernen wir, und standhaft wird das Herz nur, nicht durch eigene Härte, sondern nur dadurch, dass es in Gott selbst ruht, dem Allerhöchsten und dem Schöpfer und dem Besitzer aller Dinge. Wir haben eingangs die Verse 1 bis 12 gelesen. Und geliebte Geschwister, wir treten in diesem Kapitel in eine Welt ein, die in Aufruhr ist. Wir haben, wie gesagt, diese 4 Könige, die sich erheben und sie kämpfen gegen 5. Bündnisse werden geschlossen, Aufstände werden niedergeschlagen und die Welt wirkt wie ein Schachbrett, auf dem Menschen wie Figuren hin und her bewegt werden. Und so ist es in der gefallenen Welt. Die Mächtigen planen, die Kräftigen, die marschieren und die Schwachen, sie leiden. Nun ist es eine wichtige Lektion für unser Herz, dass Gottes Verheißung an Abraham nicht bedeutet, dass die Sünde auf einmal schweigt. Der Herr hatte verheißen, durch Abraham alle Geschlechter der Erde zu segnen. Und doch sehen wir hier, wir sehen Krieg, Tribut, Rebellion, wir sehen Blut. Das ist kein Widerspruch zur Gottes Verheißung, sondern es ist die Bühne, auf der Gott zeigt, dass sein Segen nicht von friedlichen Umständen abhängt, sondern einzig und allein von seiner eigenen Treue. Und das Tal Sidim, wo uns der Text sagt, dass jetzt das Salzmeer ist, das ist das Tote Meer, es wird zum Schauplatz. Und dort, wo Asphaltgruben den Boden selbst unsicher machen, werden Sodom und Gomorra geschlagen und in die Flucht gejagt. Sodom, das sich einst für sicher hielt, erweist sich als zerbrechlich. Nun, der Glanz der Welt hat keine Substanz. Er ist wie Nebel am Morgen. Und dann hören wir diesen einen Satz, der Abrahams Leben wie ein Pfeil trifft. Sie nahmen auch Lot mit sich, denn er wohnte in Sodom. Nun, wir haben letztes Kapitel davon gelesen. Lot, der einst nur nahe bei Sodom sein Zelt aufschlug, er wohnt jetzt in Sodom. Und so geht es immer. Die Sünde lädt selten auf einmal zur Wohnung ein. Sie bietet zunächst Nähe, dann Gewohnheit und zuletzt Gefangenschaft. Lot ist nicht nur in Gefahr, er ist in Gefangenschaft. Und mit ihm sein Habe und mit ihm Menschen. Und wie schnell schließt sich das Netz der Welt um den, der eigentlich nur in ihren Grenzen wohnen will. Und doch, selbst hier, wo Abraham im Text noch überhaupt gar nicht auftaucht, bereitet Gott bereits die Bühne vor für die Prüfung für seinen Knecht. Denn wenn Gottes Volk in einer unruhigen Welt lebt, dann geschieht es oft, dass der Sturm der Völker plötzlich an die Tür des Zeltes klopft. Kommen wir Punkt 2 und wir lesen weiter ab Vers 13. Wir lesen über Abrahams Glaube, wie er zu mächtigen und tätigen Mut wird. Und es kam ein Entronnener und berichtete es Abraham, dem Hebräer. Er wohnte aber unter den Terebinten Mamres, des Amoritas, des Bruders von Eskol und des Bruders von Ana. Und diese waren Abrahams Bundesgenossen. Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt worden war, ließ er seine Geübten, seine Hausgeborenen ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis Dan. Und in der Nacht teilte er sich gegen sie, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Hoba, das links von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe zurück und auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe brachte er zurück. Und auch die Frauen und das Volk. Nun, da kommt jetzt ein Entflohener, einer, der entkommen konnte, zu Abraham. Und Abraham wohnte bei den Terebinden Mamres. Er ist ein Fremdling im Land, aber nicht verlassen. Ein Pilger, aber ein Freund Gottes. Und hier wird Abraham zum ersten Mal im Buch Genesis der Hebräer genannt. Als einer, der anders ist. Abgesondert, nicht einfach ein weiterer Akteur auf dem Schachbrett der Reiche. Und als Abraham hört, dass Lot gefangen worden ist, sehen wir etwas vom Wesen des Glaubens. Denn wahrer Glaube ist nicht nur ein inneres Fürwahrhalten, sondern eine lebendige Kraft, die sich in Liebe voranbewegt. Und hier dürfen wir eine alte, aber schlichte Weisheit festhalten, die uns geistlich aber sehr nützlich ist. Und zwar, auch wenn andere ihre Pflicht gegen uns vernachlässigen, dann dürfen wir nicht unsere Pflicht ihnen gegenüber verleugnen. Lots Selbstsucht und törichte Wahl im Kapitel 13 werden für Abraham nicht zum Vorwand, hart zu werden. Gnade macht das Herz nicht kalt, sondern es macht es gehorsam. Abraham ist nicht von Lots Würdigkeit bewegt, sondern einzig und allein von Gottes Ruf zur Treue. Und so zieht Abraham aus. Und beachten wir dabei, wie der Text erzählt, erstaunlich schlicht und ohne Heldenpose. Abraham wird nicht als prahlischer Kriegsheld dargestellt, sondern als ein Mann der Treue, loyal, gebunden und fähig zu vertrauen. Und gerade diese Treue ist für uns so beschämend, wie aber auch tröstlich. Denn Abraham setzt sich für jemanden ein, der sich selbst in Sodom angesiedelt hat. Er riskiert sich selbst für einen, der es nicht verdient hat. Und hier liegt eine große geistliche Lektion. Wenn Gott sein Reich in einer gefallenen Welt sichtbar macht, dann geschieht das oftmals im Kampf. Der Herr führt seine Kinder nicht selten so, dass mitten im Streit und Unruhen sie lernen dürfen, dass er allein ihr Schild ist. Und Abraham ist nicht deshalb standhaft, weil er ein außergewöhnlich und ungewöhnlich starker Mensch wäre, sondern weil er ein Bundesmann ist. Ein Mann, der sich an der Verheißung von Gott festklammert. Und eben darin ist ein Schatten auf Christus. Denn Christus ist der vollkommene Bundesgenosse, der vollkommene Treue, der wahre und bessere Bundeshalter, der nicht nur einen Lot aus Sodom befreit, sondern der Sünder aus der Gewalt der Finsternis entreißt. Abraham nimmt ganze 318 erprobte Knechte, Männer seines eigenen Hauses. Keine große Armee, kein Königsherr. Und doch jagt er denen nach. Er jagt denen nach, die zuvor eine ganze Region geschlagen haben. Und wie kann ein Mensch so handeln? Nicht, weil er an seine eigene Zahl glaubt, sondern weil er an seinen Gott glaubt. Und wir sollten die Bedeutung dieses Sieges nicht übersehen. Dieselbe Herr, das zuvor Völker, Städte leicht niedergemacht hat und geplündert hat, es vermochte doch nicht, auch nur ansatzweise, Abraham und seine Männer zu stoppen. Warum? Nun, der Herr war mit seinem Knecht. Und so gibt Gott schon hier einen Vorgeschmack auf das, was wir später in der Geschichte Israels immer wieder lesen dürfen. Wo Gottes Volk im Bund mit ihm steht und in seinem Auftrag handelt, da ist der Ausgang nicht von Zahlen abhängig, sondern ein weiteres Mal allein von Gottes Treue. Abraham handelt zugleich klug, als aber auch entschlossen. Er teilte seine Schar, er greift in der Nacht an, er verfolgt, er befreit. Und der Text ist nüchtern, doch genau in dieser Nüchternheit trägt er eine stille Herrlichkeit. Denn Gott segnet den gehorsamen Schritt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns selbst immer wieder den Segen Gottes verwehren, weil wir nicht gehorsam sind. Gott schenkt Erkenntnis immer wieder Stück für Stück. Und das, was wir erkennen, das sollen wir auch im Gehorsam in unserem eigenen Leben umsetzen. Wenn du etwas erkennst, dann setz es um in deinem Leben. Auch wenn du noch lange nicht das Ziel vor Augen siehst und auch wenn alles Weltliche dagegen sprechen mag. Du erkennst etwas, Sei gehorsam, setz es um und du wirst Segen ernten, denn Gott segnet den gehorsamen Schritt. Und so bringt Abraham also alles zurück. Die Habe, die Menschen und Lot selbst. Der Pilger, der keine Stadt besitzt, er wird zum Retter der Städte. Der Fremdling wird zum Werkzeug Gottes, um die Gefangenen heimzubringen. Und hier beginnt bereits ein leises Echo auf das Evangelium, dass einer sich aufmacht, um den Gefangenen zu suchen, dass einer das Risiko trägt, dass einer nicht fragt, hat er es verdient, sondern er handelt in Treue. Das ist noch nicht Christus, aber es ist ein Schatten, der uns auf Christus vorbereiten soll. Drittens, zwei Könige, zwei Reiche, zwei Angebote. Wir lesen weiter ab Vers 17, Genesis 14. Und als er zurückgekehrt war, nachdem er Kadolaomer und die Könige, die mit ihm waren, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen, in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes, des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe nimm für dich. Als Abraham zurückkehrt, trifft er auf einen König. Der König von Sodom tritt ihm entgegen. Und gleich darauf erscheint ein zweiter König von ganz anderer Art. Wir lesen aber, Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Merkt ihr, wie der Geist Gottes diese Begegnung führt? Abraham kommt vom Kampf und nun stehen ihm zwei Könige gegenüber. In gewisser Weise ist das ein Bild für das gesamte Leben eines Gläubigen. Wir stehen ständig im Kampf und wir stehen ständig zwischen zwei Reichen. Der eine König ist Sodom. Verführung, Stolz, Verderben. Der andere König ist Salem, Friede, Gerechtigkeit und Anbetung. Und mitten zwischen diesen beiden Königen wird uns gezeigt, wer Gott ist. Der Höchste, der Himmel und Erde besitzt. Und der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Der Schöpfer ist zugleich der Befreier. Das ist kein kleiner Trost. Das ist das unerschütterliche Fundament, das niemals vergehen wird. Wer sich diesem Gott anvertraut, der kann getrost und freimütig stehen, selbst im Tal der Könige. Lasst uns diese beiden Könige, denen Abraham dort an dieser Stelle gegenübersteht, für einen Moment etwas genauer betrachten. Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Salem bedeutet Friede. Und er kommt nicht mit Handel, nicht mit Forderungen, sondern er kommt mit Brot und Wein. Stärkung für die Müden und Trost für das erschöpfte Herz. Doch für uns, die wir Christus kennen, ist es noch mehr. Ein leuchtender Schatten. Brot und Wein erscheinen hier früh in der Schrift wie ein Fingerzeig Gottes, der schon damals auf den kommenden König und Priester verweist. Und beachten wir noch etwas. Melchisedek ist nicht nur Priester oder nur Gott, nur König, sondern auf geheimnisvolle Weise ist er beides zugleich. Die Schrift hält diese Ämter später eigentlich immer strikt auseinander. Aber hier, da begegnen wir auf geheimnisvolle Weise einem Vorbild für etwas Größeres, der kommen soll, Jesus Christus. Der nicht nur gelegentlich priesterlich handelt, sondern der in Ewigkeit Priester ist. Und zugleich ist der König mit aller Macht, seine Erlösten zu bewahren. Melchisedek segnet Abraham. Er sagt, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und er bekennt, gelobt sei Gott, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Die Ehre wird richtig verteilt. Nicht Abraham, nicht 318, nicht menschliche Klugheit, sondern allein Gott, der Allerhöchste. Und Abraham antwortet nicht nur mit Worten, sondern mit Anbetung in der Tat. Er gibt den Zehnten von allem. Nun müssen wir beachten, die Patriarchen waren Verheißungen von Land, Nachkommen und Segen gewohnt, aber nicht von Priestertum. Dass Abraham diesem einen Priesterkönig den Zehnten gibt, ist darum ein Zeichen ehrfürchtiger Differenz. Abraham erkennt an, dass dieser Sieg nicht sein Werk war, sondern es war Gottes Gabe. Der Zehnte wird zum öffentlichen Bekenntnis, der Höchste hat es getan, ganz allein er. Und zugleich ist es eine Erinnerung an uns. Wenn Gott uns durch seine Diener ausrüstet, tröstet, leitet und segnet, dann ist es rechter Gottesdienst, Dankbarkeit, nicht nur zu fühlen, sondern auch zu zeigen. In Zeit, mit Kraft und mit Mitteln. Denn wer den Segen liebt, der wird auch den Weg lieben, durch den Gott den Segen schenkt. Und darin steht Abrahams Zehnter neben Abrahams Altar. Wie er in Kapitel 13 Altäre gebaut hat, so übt er hier Anbetung nicht nur in Worten, sondern mit dem Ertrag seines Sieges. Denn die Gabe, die wirklich das Herz trifft, macht uns nicht eng, sondern sie macht uns dankbar. Und dann hören wir Sodom sprechen. Gib mir die Seelen und die Habe, behalte sie für dich. Was ist das für ein Satz? Nun, die Welt ist nicht dagegen, dass du Dinge besitzt, solange sie deine Seele besitzen darf. Nimm du den Glanz, nimm du den Komfort, nimm du die Habe, aber gib mir dein Herz. Gib mir deine Zeit, gib mir deine Anbetung. So handelt Sodom, so handelt die Finsternis, so handelt der Teufel. Viertens, Abrahams heiliges Nein und das Geheimnis der Standhaftigkeit. Wir lesen den Rest aus dem Kapitel ab Vers 22. Und Abraham sprach zum König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Wenn vom Faden bis zum Schurim, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht, nichts für mich. Nur was die Knaben verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Ana, Eskol und Mamre, die mögen ihren Anteil nehmen. Abraham antwortet dem König von Sodom. Abraham sagt ein klares Nein. Nicht, weil Besitz per se an sich böse ist, sondern weil er erkennt, dass Sodom mit Geschenken Ketten schmiedet. Er will nicht, dass die Welt sich später rühmt, ich habe Abraham reich gemacht. Abraham soll als Mann Gottes dastehen, nicht als Produkt Sodoms. Und hier wird deutlich, warum diese Szene so entscheidend ist. Der König von Sodom bringt keinen Segen, keine Anbetung, kein Wort Gottes. Nur ein Angebot, das nach Großmut klingt, aber doch nach Einfluss riecht. Abraham sieht das, dass solche Gaben leicht zu Zügeln werden können. Und er will nicht, dass jemand später sagen kann, die Rettung Lots war nur ein Vorwand, damit er sich selber reich machen könne. Er will vor allem dies, dass Gott die Ehre behält und dass sein Name kein Schatten von Habsucht oder Selbstsucht trägt. Und beachtet, worauf Abraham sich stützt. Er schwört bei dem Herrn Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Hier ist es wieder dieses doppelte Fundament. Der Schöpfer der Welt ist auch der Befreier seiner Knechte. Und darum muss Abraham nicht gierig sein. Darum muss Abraham nicht auf Sodoms Gaben hoffen. Denn wer Gott als Besitzer von Himmel und Erde kennt, der muss nicht mit Sodom sich dazu verleiten lassen, dass es Besitz von ihm ergreift. Und hier liegt für uns ein Geheimnis geistlicher Standhaftigkeit, das wir nicht übersehen dürfen. Du wirst dem König von Sodom nur ein klares Nein sagen können, wenn du zuvor am Tisch des Königs von Salem auch dein Ja gegeben hast. Nicht vorher. Wer nicht vom Brot des Himmels lebt, wird vom Brot Sodoms betört werden. Und wer nicht den Segen des Höchsten höher achtet als die Beute, wird früher oder später gefangen genommen werden und gekauft werden. Abraham hatte Brot und Wein empfangen, er hatte Segen empfangen. Er hatte Gott die Ehre gegeben und darum konnte er widerstehen. Ganz allein deswegen. Und so sehen wir in diesem Kapitel nicht nur Abrahams Mut, sondern Gottes gnädige Führung. Der Herr stellt seinen Knecht in die Spannung zwischen Sodom und Salem. Nicht damit offenbart wird, wie ein Glaube standhält. Nicht durch Härte in sich selbst, sondern durch Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten. Und lasst mich euch kurz noch 5 Erinnerungen mit auf den Weg geben. Erstens, unterschätze nie den Weg nach Sodom. Lot wohnte in Sodom und es begann mit einem Blick, einer scheinbar kleinen Entscheidung und es endete mit Gefangenschaft. Also prüfe ganz genau, wohin du dein Zelt ausrichtest. Und prüfe umso mehr, welche Nähe zur Welt vielleicht bereits schon für dich zur Gewohnheit geworden ist. Und prüfe dich noch tiefer. Worauf gründet sich deine Identität, deine Hoffnung? Auf Land, Kultur, Volkszugehörigkeit, Sicherheit, Besitz oder auf Christus selbst? Es ist möglich, das Irdische zu leben und doch Christus zu dienen. Aber es ist genauso gut möglich, das Irdische so sehr zu leben, dass es Stück für Stück an den Platz von Christus rückt. Und darum sei wachsam, denn je enger wir uns an das Gottlose binden, desto schneller trifft uns der Schlag, wenn Gott sein Gericht über das Gottlose bringt. Nicht, weil Gott ungerecht wäre, sondern weil er seine Kinder züchtigt, wenn sie ihre Hoffnung an zerbrechliche Dinge zu sehr haften. Und wenn du merkst, dass dein Herz in Sodom warm geworden ist, dann kehr um und geh, solange du noch gehen kannst. Denn was mit Nähe beginnt, endet oft in Knechtschaft. Zweitens, echter Glaube wird mutig, wenn andere leiden. Abraham bleibt nicht stehen. Glaube handelt in Liebe und er handelt oft nicht, weil es andere verdient hätten, sondern weil Gott uns in die Treue ruft. Wo ruft dich Gott? Schau nach, geh ins Gebet und nicht nur fühlen, sondern handeln. Frag dich, wo du zum Handeln aufgefordert wirst für Menschen, die in Not sind. Drittens, achte den Segen höher als die Beute. Abraham klammert sich nicht an die Habe, sondern an Gottes Ehre. Also bitte den Herrn, dass du dich nicht selbst an den Nebendingen reich machst und an deinem eigenen Herzen arm wirst. Viertens, widerstehe Sodom, indem du bei Salem bleibst. Gemeinschaft mit Christus ist kein Schmuck für ruhige Zeiten, sondern es ist die Kraft für Versuchungen. Darum bleibe im Wort, bleibe im Gebet, in der Gemeinde und im Mahl des Herrn. Lebe allein aus der Gnade. Fünftens, gib Gott die Ehre für jeden Sieg. Melchisedek bekennt, Gott hat die Feinde in deine Hand gegeben. Also wenn der Herr dich bewahrt, wenn er dir Sieg schenkt, wenn er dich durchträgt, dann gib ihm die Ehre dafür. Und vergiss nicht, der Höchste ist nicht nur der dir die Siege schenkt, sondern ist auch der unsere Rettung wirkt. Und gerade weil wir in einer Welt leben, die voll von Krieg und Gerüchten ist, dürfen wir Christen friedlich sein. Nicht, weil wir blind wären für das Böse, sondern weil wir wissen, dass am Ende alles feststeht. Wir kämpfen nicht, als wäre der Ausgang ungewiss, sondern wir widerstehen dem Bösen im Glauben, weil der Tag kommen wird, an dem der König aller Könige erscheinen wird. Denn das Evangelium steht nicht nur als Nachsatz neben Genesis 14. Es klingt in diesem Kapitel bereits an. Wie Abraham sich aufmacht, um den Gefangenen zu retten, so wird Christus kommen, um Gefangene frei zu machen. Und wie die Könige dieser Welt nichts gegen Abraham auswirken konnten, so werden die Könige der Welt erst recht nichts gegen den einen wahren König ausrichten können, gegen Christus selbst. Der vollkommene Bundeshalter, der wahre König der Könige. Und wie Melchisedek Brot und Wein bringt, so bringt Christus sich selbst für uns. Als unser Priester und König und als unsere Gerechtigkeit und unser Friede. Und so möge uns also Gott helfen, uns die Gnade schenken, die rechte Wahl zu treffen. Nicht den Faden, nicht den Schuhriemen Sodoms, sondern allein den Segen des Allerhöchsten. Und nicht vergängliche Habe, sondern allein den ewigen Jesus Christus. Amen. Amen.